versorgt. Er hatte wirklich ein Herz für Kinder. Der Theologe Johann Hinrich Wichern. Er lebte im 19. Jahrhundert und gründete in Hamburg das sogenannte Rauhaus. Viele von Ihnen kennen das. Ein Waisenheim für Kinder und Jugendliche. Hier wurden sie aufgenommen, hier erhielten sie eine Ausbildung, konnten einen Beruf erlernen und hier hörten sie vor allem auch das Evangelium von Jesus Christus. Und auch die Adventszeit hat Wichern sehr, sehr liebevoll gestaltet. Viele Kinder, die dort zusammenkamen, kannten das ja überhaupt nicht von zu Hause. Und er hat sie mit hineingenommen in diese erwartungsvolle Freude. Und für die spannende Wartezeit bis Weihnachten hat Wichern sich eine besondere Hilfe ausgedacht. Er ließ nämlich im Andachtsraum einen hölzernen Leuchter mit 23 Kerzen anbringen. Und jeden Tag wurde eine neu angezündet. Also 19 kleine rote für die Werktage in der Regel und 4 große weiße für die Sonntage. Wir haben jetzt 4 große rote für die Sonntage, es ist auch sehr schön. Jeden Tag wurde eine kleine rote Kerze mehr angezündet, jeden Sonntag eine große weiße. Und der hölzerne Leuchter wurde dann einige Jahre später noch mit Tannengrün umwunden. Und Wichern hat das später auch in Berlin-Tegel in einem anderen Waisenhaus eingeführt. So entstand der Adventskranz und breitete sich dann als Idee in Norddeutschland zunächst aus und ist inzwischen in weiten Teilen nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen Welt bekannt. Durch diesen Pastor Wichern, der die Kinder liebte. Und auch unsere Glaubensväter, also Christen aus früheren Jahrhunderten, haben die Adventszeit besonders genutzt. Der Dezember ist ja eigentlich der letzte Monat des weltlichen Jahres. Und sie haben daraus gemacht den Anfang des Kirchenjahres, den ersten Monat des geistlichen Jahres. Und haben dann an diesen 4 Sonntagen Gottes großen Heilsplan mit dieser Welt dargestellt, wie im Zeitraffer. Den ganzen Heilsplan in 4 Sonntagen. Und dafür gaben sie jedem Adventssonntag eine besondere Bedeutung. Und das können Sie auch an den 4 Symbolen erkennen, die Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel finden. Den ersten Sonntag nannten sie Erdenadvent. Den zweiten Sonntag nannten sie Königsadvent. Den dritten Herzensadvent. Und der 4., in dem dann alles zusammenkam und strahlend hell wurde, das war der Licht-Advent. Die 4 Adventssonntage. Adventus, das wissen Sie, heißt Ankunft. Und es geht an jedem Adventssonntag um eine besondere Ankunft. Erdenadvent, Jesus kommt als Baby auf die Welt. Königsadvent, Jesus kommt als König in Macht und Herrlichkeit wieder. Herzensadvent, Jesus kommt und er will einziehen in dein persönliches Herz. Und der Lichtadvent, der fasst dann alle 3 Advente zusammen, die gesamte Adventsbotschaft, wo Jesus kommt, da wird es wirklich hell. Ich bin das Licht der Welt, hat Jesus gesagt, wie die Propheten angekündigt hatten, siehe, dein Licht kommt. Und als Jesus da war, sagt er, jetzt ist das Licht da. Und jetzt kann es hell werden, wo man Jesus die Türen auftut, so wie wir es eben gesungen haben, macht die Tore weit. Und so beschreiben die 4 Adventssonntage einen großen, einen weiten Bogen. Und das heißt für uns, die 4 Kerzen am Kranz, die Sie in den nächsten 17 Tagen wahrscheinlich täglich anzünden werden, wenn Sie beim Abendessen sitzen vielleicht mit der Familie oder auch für sich alleine, die sollen nicht nur ein gemütliches Licht verbreiten, diese 4 Kerzen, sondern sie sollen uns ganz gezielt in Gottes große Perspektive mit dieser Welt hineinnehmen. Das ist der Sinn des Adventskranzes. Im Neuen Testament gibt es nur einen besonderen Bibeltext. Da kommen alle 4 Adventssonntage vor. Zumindest vor allem die ersten 3. Der 4. ist ja dann so wie eine Zusammenfassung und Vollendung. Und das ist ein ganz kleiner Brief, den Paulus geschrieben hat, der Titusbrief. Aber auch dieser Titusbrief enthält eine Weihnachtsgeschichte. Und diese Weihnachtsgeschichte des Titusbriefes, die wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Titus 2, die Verse 11 bis 14. Da schreibt Paulus, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Herr Jesus, und nun bitten wir dich, dass du durch diesen Text wirklich selbst zu uns redest. Amen. Im Griechischen ist das auch ein einziger langer Satz. Paulus hat ja manchmal solche langen Sätze geschrieben. Und das ist hier in der deutschen Übersetzung ganz gut wiedergegeben. Ein einziger Satz. Und er beginnt gleich mit dem Erdenadvent in Vers 11. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Der Erdenadvent redet von einem unerhörten Ereignis, von einer Wende, die ein weltgeschichtliches Ausmaß hat. Und gleich am Anfang, da fällt ein entscheidendes Wort, es ist erschienen. Das ist im Griechischen ein besonders auffälliges Wort. Und das meint, es tritt etwas ans Licht, was vorher noch nie in dieser Weise da gewesen ist. Das ist die Aussage, etwas völlig Neues. Gottes Gnade zeigt sich. Gottes Gnade veröffentlicht sich. Gottes Gnade beweist sich. Gottes Gnade enthüllt sich. Es ist erschienen. Und sie betätigt sich dann in einer Weise, wie das nie zuvor in der Weltgeschichte geschehen war. Sie wissen, was Gnade bedeutet. Gnade heißt, ich bekomme das nicht von Gott, was ich eigentlich verdient hätte. Nämlich seine Vergebung, seine Vaterliebe, seinen Schutz. Und ich bekomme nicht, was ich verdient hätte, und ich bekomme, was ich nicht verdient hätte. Ich bekomme nicht, was ich verdient hätte an Strafe, an bösen Konsequenzen für meinen falschen Lebenswandel, an Schuldzurechnung durch Gott. Das alles bekomme ich nicht. Aber Gott gibt mir, was ich nicht verdient habe. Freie Gnade aus Gottes Hand. Und deswegen ist Gnade kein abstraktes Prinzip. Wenn die Bibel von Gnade spricht, dann meint sie auch nicht damit einfach ein theologisches Konzept, ein System, obwohl man darüber sehr systematisch und sehr konzeptionell sprechen kann, und das ist auch gut so. Aber wenn die Bibel von Gnade spricht, dann meint sie eine Person. Verstehen Sie, wenn da steht, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes, dann heißt das, Gott kommt selbst. Das ist gemeint. Gott schickt uns nicht einen theologischen Aufsatz darüber, wie er das Gnadenwerk vollbringen wird, sondern es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Er selbst tritt auf den Plan dieser Welt. Und er kommt wirklich in die Welt rein. Und er kommt in die wirkliche Welt rein. Und zwar in die Welt der Tische, der Stühle, der Bänke. Er kommt in diese Welt rein, in der gegessen und gestorben wird, getötet und gearbeitet, gelacht und geliebt und gestritten. In diese Welt kommt Gott rein. Seine Gnade. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und wissen Sie, die Israeliten, die das hörten, die hatten im Hinterkopf noch, was der Prophet Jesaja in Kapitel 60 am Anfang schreibt: Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und was Jesaja Herrlichkeit nennt, das nennt Paulus Gnade. Die Gnade erscheint, die Herrlichkeit erscheint. Und beides Mal geht es um ein und dieselbe Person. Um Jesus Christus. Es ist, als würde zum ersten Mal die Sonne aufgehen. Gottes Gnade tritt aus dem Schatten der Verheißung und tritt hinein in das grelle Licht der Erfüllung, hinein in das helle Licht der Öffentlichkeit. Gottes Gnade bietet sich an. Sie ist da. Gottes Gnade erscheint auf dem Marktplatz der Weltgeschichte. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Und plötzlich zerreißt der Nebel und die Sonne wird sichtbar. Das meint Paulus hier am Anfang. Jesus wird sichtbar. In Vers 13 und Vers 14, da wird dann schon deutlich, wenn Sie da hinschauen, die göttliche Gnade ist eine Person, sie handelt. Es ist unser großer Gott und Retter Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat, damit er uns loskaufe von aller Gesetzlosigkeit. Das macht die Gnade. Sie kauft uns los von aller Gesetzlosigkeit. Dazu erscheint sie, darum ist sie heilsam. Was heißt Gesetzlosigkeit? Da steht im Griechischen das Wort Anomia. Und Anomia, das ist hier übersetzt mit Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit. Sie wissen, was ein Gesetzloser ist. Ein Gesetzloser steht völlig auf Kriegsfuß mit dem Gesetz. Und das Gesetz, um das es hier geht, ist nicht das BGB oder das StGB, das Bundesgesetzbuch oder das Strafgesetzbuch, sondern es ist das Gesetz Gottes, des Schöpfers, dem sich jeder Mensch gegenüber verantworten muss. Und da sind wir alle gesetzlos. Paulus hat das an anderer Stelle sehr deutlich gezeigt. Das ist die Situation jedes Menschen, der über diese Erde geht. Wir sind alle Gesetzlose. Wir stehen alle unter der Anomia. Wir bleiben an Gottes Maßstab gemessen, ihm alle unendlich viel schuldig. Und wenn man Gottes Gesetz und seinen Anspruch ernst nimmt, kann keiner davor bestehen. So, und die Folge ist, wir stehen unter Gottes Urteil. Wir sind verurteilt. Wir haben keine Chance. Wenn es nach Gerechtigkeit geht, sind wir verloren. Das ist die Ausgangslage. Und jetzt sehen Sie, was passiert. Jetzt kommt die Gnade ins Spiel. Gottes menschgewordene Gnade. Und was macht die Gnade? Was macht Jesus? Er erlöst uns, steht hier wörtlich. Er kauft uns los. Das heißt eigentlich das Wort, was Paulus hier für erlöst verwendet in Vers 14. Damit er uns loskaufte von den Folgen der Anomia. Es ist so, als ob jemand im Gefängnis sitzt und nicht raus kann und keine Chance hat, irgendwie diese Lage hinter sich bringen zu können. Und dann kommt einer und bezahlt und er kauft uns frei und die Gefängnistüren öffnen sich und wir sind frei. Und das meint Paulus hier. Er kaufte uns los. Und das Wort für loskaufen, das Verb, hängt ganz eng zusammen mit dem Hauptwort, mit dem Substantiv für Lösegeld. Er gibt sein Leben als Lösegeld. Er stirbt am Kreuz für meine Schuld, heißt das. Und darum kommt er auf die Erde. Und sehen Sie, darum ist Erdenadvent ein rauer Advent. Er kommt da in die Krippe, das ist schon auch symbolisch, dass es wirklich so passiert mit der Krippe. Oder jedenfalls mit diesem ärmlichen Lager in der Höhle. Aber das hat auch eine unheimliche Symbolik. Er kommt in diese Armut, er kommt in diese Härte und er zahlt. Er zahlt für dich und für mich. Jesus war die einzige Person, die der heilige Gott als Vermittler akzeptiert hat. Und deswegen musste Weihnachten sein. Es hätte kein anderer geschafft. Kein anderer hätte zahlen können. Weil wir Menschen alle selbst in den roten Zahlen stecken. Und man sagt ja in Deutschland etwas flapsig, man kann einem nackten Mann nicht in die Tasche greifen. Also wer selber Schulden hat, der kann nicht auch noch für andere aufkommen. Und das war unsere Situation. Und deswegen war Jesus die einzige Person, bei der es ging, weil er ohne Sünde war. Und auf diese eine Person hat sich Gott festgelegt. Und deshalb gibt es Erdenadvent. Deshalb hat Jesus die Herrlichkeit des Himmels verlassen, weil Gott auf keine andere Weise seine Gnade zu uns bringen konnte und wollte. Es ist erschienen, die heilsame Gnade allen Menschen. Verstehen Sie, das muss uns bewegen, wenn wir das lesen. Das muss uns jedenfalls innerlich rühren. Die heilsame Gnade ist erschienen. Und es ist nur diese eine Möglichkeit gewesen. Ich musste denken an dieses furchtbare Grubenunglück in Lengede. Ist ja gar nicht so weit entfernt von uns, zwischen Braunschweig und Salzgitter. Liegt circa 45 Jahre zurück. Da schossen etwa 500.000 Kubikmeter Wasser und Schlamm in einen Schacht und verschütteten 129 Bergleute. Es ging damals in Windeseile durch die ganze Presse. Am ersten Tag konnte man 86 retten. Man arbeitete fieberhaft weiter und nach 8 Tagen hatte man 3 weitere rausgeholt. Und einige waren umgekommen, das wusste man. Und nach 10 Tagen hörte man, weil die Wachmannschaften und die Rettungstrupps nicht aufhörten zu suchen, hörte man mit speziellen Geräten aus 60 Meter Tiefe, Signale. Und es kam raus durch Klopfzeichen, da waren noch 11 Bergleute eingeschlossen unter dem Schutt. Und man überlegte, was kann man tun? Und dann wurde ein enger Schacht in die Tiefe gebohrt und es wurde ein Rettungsgerät benutzt, die sogenannte Dahlbusch-Bombe. Das sieht wie ein schmaler Torpedo aus. Es wurde ein Schacht gebohrt und dieser Torpedo wurde 60 Meter in die Tiefe runtergeschickt. 60 Meter. Und dann mussten diese 11 Männer einzeln jeweils in den engen Behälter einsteigen und dann wurde das Gerät langsam hochgezogen. Und so retteten sie einen nach dem anderen. Alle 11. Sie können sich vorstellen, 60 Meter in so einem Torpedo hochgezogen zu werden. Aber die hatten ja keine andere Wahl. Wer gerettet werden wollte, musste einsteigen. Und musste sich diesem Gerät, dieser Dahlbusch-Bombe anvertrauen. Es ist die einzige Möglichkeit, Stellen Sie sich vor, jetzt hätte einer gesagt, das ist aber intolerant. In diesem Eingriff, ich will 2, 3 Möglichkeiten haben, zwischen denen ich mich entscheiden kann. Was verlangen die hier von mir, mich auf einen einzigen Weg einzulassen? Aber es war die einzige Möglichkeit, der einzige Rettungsweg. Und das ist die Gnade, die erschienen ist. Das ist Jesus Christus. Das ist der eine Herr, den Gott gesandt hat als Retter für alle. Es gibt nur einen Ausweg. Gott, schreibt Paulus einmal, hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Gott hat Jesus hinuntergeschickt in den Schacht unserer Schuld. Begraben waren wir von unserem eigenen Leben, von unserer Gottlosigkeit, von unserem Unglauben. Begraben waren wir unter einem schlechten Gewissen. Begraben waren wir unter den Hunderten größerer und kleinerer Verstöße gegen Gottes Gebote. Begraben waren wir vor allem unter unserer Vertrauenslosigkeit und Lieblosigkeit gegenüber dem heiligen Gott. Aber Gott hat den Schacht gebohrt. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes hinabgekommen in den Schmutz unserer Schuld. Und er hat gesagt, es gibt diese eine Rettungskapsel. Geh da rein, vertrau dich meinem Sohn Jesus Christus an. Das ist die einzigartige Gnade, die mit dem Erdenadvent ans Licht tritt. Und sie ist teuer bezahlt. Gott kostet sie den Sohn und Jesus kostet sie einen grauenvollen Tod am Kreuz. Aber es bleibt nicht beim ersten Advent, beim Erdenadvent. Es gibt einen zweiten Advent. Und den haben die frühen Christen völlig zu Recht Königsadvent genannt. Und Paulus spannt jetzt diesen weiten Bogen von Vers 11 zu Vers 13 und sagt, wir erwarten die selige Hoffnung und Erscheinung, das Wort kennen Sie jetzt schon, und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Und jetzt redet Paulus vom zweiten Advent, vom Königsadvent. Vers 11 blickt in die Vergangenheit, der Erdenadvent. Vers 13 blickt in die Zukunft, der Königsadvent. Und wieder steht hier dieses Wort für Erscheinung. In Vers 11 war es das Verb, jetzt ist das das Substantiv, das Hauptwort. Es wird also wieder und noch einmal etwas ans Licht treten. Was völlig Neues, was so bisher noch nicht da war. In Vers 11, da war es, dass Gott als Mensch erscheint, dass Gottes Gnade persönlich wird, dass Gottes Gnade Fleisch und Blut und Haut und Knochen und ein schlagendes Herz und funktionierende Nieren und einen Blinddarm bekommt. Das war das Erste. Gott wird Mensch. Und was jetzt neu ist in Vers 13, Jesus wird als König erscheinen. Erscheinen. In einer Macht, wie es vorher nicht da war. Und Paulus sagt, Leute, auf diesen Tag gehen wir zu. Darauf warten wir, darauf freuen wir uns. Und dann wird die Macht und Herrlichkeit von Jesus in einer Weise sichtbar werden, wie wir sie uns noch gar nicht vorstellen können. Seht auf und erhebet eure Häupter, ist der Wochenspruch für diese zweite Adventswoche. Darauf gehen wir zu. Er wird kommen als König in Macht und Herrlichkeit. Er wird erscheinen, schreibt Paulus in Vers 13. Und noch etwas ist ganz wichtig, dass Sie das hier sehen. Paulus unterstreicht die Macht Jesu und das Königtum Jesu, indem er daran erinnert, das ist nicht nur der Retter von Gott, sondern Jesus ist Gott selbst. Man könnte diesen Vers nämlich auch so verstehen, in Vers 13, die Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, als ob da von zwei verschiedenen Personen die Rede wäre. Also als ob mit Gott, der Vater, und mit dem Heiland, der Sohn gemeint wäre. So ist das auch manchmal verstanden worden. Wenn man sich den griechischen Text aber genau anguckt, dann wird deutlich, hier ist von höchstwahrscheinlich von ein und derselben Person die Rede. Denn es steht nur ein Artikel da, nur ein bestimmter Artikel. Wenn es zwei Personen wären, dann müsste man erwarten, der Gott und der Heiland. Es steht aber nur ein Artikel dort im Griechischen. Und das heißt, beide Begriffe sind zusammengebunden und bezogen auf eine Person. Und deswegen spricht sprachlich, grammatikalisch alles dafür, dass Paulus das hier wirklich so meint. Der Gott und Retter Jesus Christus. Das ist also ein ganz starkes Zeugnis für die Gottheit Jesu hier. Solche Macht hat er. Er ist Gott und er wird als König erscheinen in Macht und Herrlichkeit. Schauen Sie, als Paulus das schreibt, da befindet er sich in derselben Situation wie wir, nämlich zwischen Vers 11 und Vers 13. Er befindet sich zwischen Erdenadvent und Königsadvent. Das ist genau unsere Situation. Wir blicken zurück und wir wissen, dass die Gnade gekommen ist. Und wir blicken voraus und sehen, dass noch vieles kommen wird, was jetzt noch nicht da ist. Wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Und so könnten wir unsere Zeit ganz ähnlich beschreiben, wie das der russische Maler Ilja Glasunow vor einiger Zeit getan hat. Ich habe das im jüngsten Rundbrief unserer Akademie auch aufgeschrieben und da können Sie das nochmal nachlesen mit dem Ilja Glasunow. Der hat ein riesiges Bild gemalt über das 20. Jahrhundert, etwa 18 Quadratmeter groß, müssen Sie sich das vorstellen, würde hier gar nicht hinpassen, an unsere Wand. Und auf diesem Bild, was sieht man da? Zwischen Stacheldraht und viel Blut sieht man viele bekannte Gesichter. Da steht zum Beispiel der amerikanische Präsident John F. Kennedy neben der Schauspielerin Marilyn Monroe, die sich das Leben nahm. Davor stehen die Beatles, die behauptet hätten, sie wären populärer als Jesus. Und dann wandert das Auge weiter zu Jean-Paul Sartre, dem existenzialistischen Philosophen, der gesagt hat, das Leben ist sinnlos, aber wir müssen es irgendwie leben. Wir sind dazu verdammt, es zu leben. Ernest Hemingway ist dort auch zu sehen, der berühmte Schriftsteller und Nobelpreisträger, der seinem Leben dennoch ein Ende setzte, weil er kein lohnendes Ziel mehr finden konnte. Er hat gesagt, mein Weg geht nach nirgendwo in einem Interview und noch einmal nach nirgendwo und dunkel und ohne Ende nach nirgendwo. Und natürlich fehlen auch weitere Politiker nicht auf diesem Bild, zum Beispiel Adolf Hitler. Ein flammender Atompilz wirft ein bedrohliches Licht auf die Szene und die Atmosphäre des ganzen Gemäldes könnte man als Weltuntergangsstimmung bezeichnen. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und dann ist auch zu sehen das naturwissenschaftliche Genie Albert Einstein, der zwischen diesen Gestalten sich befindet. Und von Einstein stammt ja der Satz, es gibt nur eine Stelle in der Welt, wo es kein Dunkel gibt. Und das ist Jesus Christus. Erstaunlich, dass Einstein das gesagt hat. Ich weiß nicht, wie viel Einstein am Ende seines Lebens wirklich von Jesus verstanden hat. Aber so viel hat er wohl verstanden. Nur er bringt Licht. Nur er kann diese kalte Finsternis hell machen. Und so ist es auch bei Glasunows Bild. Über dieser erdrückenden Ansammlung von Blut und Stacheldraht, von Dunkelheit und Verzweiflung und Verbrechen, da leuchtet am Ende eine strahlende Hoffnung. Auf am Horizont des Bildes erscheint Jesus Christus in Größe, Macht und strahlender Herrlichkeit. Das ist Glasunows Botschaft. Finsternis bedeckt das Erdreich, aber über dir geht auf der Herr. Und genau das ist die Botschaft des Königsadvent. Er wird kommen und er wird all dies, was sich jetzt erhebt gegen den lebendigen Gott und all das, was die Menschen fertig macht und runterzieht und in die Verzweiflung stürzt und was selber immer in seiner Ausweglosigkeit wieder scheitert. Er wird das alles besiegen und er wird kommen als das Licht, als der Herr in wunderbarer Macht und Herrlichkeit. Das ist die Botschaft des Königsadvent. Nun kann man weiterfragen. Was ist aus den einzelnen Personen auf diesem Bild geworden? Und wir könnten ja noch weitere Personen hineinzeichnen in dieses Bild. Bekannte und Unbekannte, Beliebte und Unbeliebte. Und wir könnten uns selbst mit hineinzeichnen. Und für alle, die da stehen, für alle ist er gekommen, ganz persönlich. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes. Und für sie alle, für uns alle, entscheidet sich unser Schicksal einzig und allein an ihm, an niemandem sonst. An dem, der da kommt. Es entscheidet sich einzig und allein daran, ob der, der einmal als König wiederkommen wird, ob der vorher als König in ihrem Leben Einzug halten durfte. Und damit sind wir abschließend bei der Botschaft des dritten Advent. Und der vierte Advent, der Lichtadvent, fasst das dann gewissermaßen zusammen. Aber diese Botschaft des dritten Advent ist noch so wichtig, das ist der Herzensadvent. Der erste Advent blickt zurück in die Vergangenheit, der zweite Advent blickt voraus in die Zukunft. Und der dritte Advent, der blickt genau in die Gegenwart. Der nagelt uns fest in der Gegenwart und er fragt uns, wie sieht es in deinem Herzen aus? Sacharja hat gesagt, siehe, dein König kommt zu dir. Er hat das natürlich erstmal bezogen auf Israel gesagt, auf das Volk, aber es gilt auch für uns ganz persönlich. Siehe, er kommt zu dir, die Gnade ist erschienen allen Menschen, schreibt Paulus. Und das hat Paulus ja auch im ersten Timotheusbrief gesagt, dessen Lesung wir im ersten Teil des Gottesdienstes gehört haben. Da sagt Paulus, die Gemeinde soll für alle Menschen beten. 1. Timotheus 2, Vers 1. Denn der Zielpunkt, Vers 4, ist, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und die Grundlage dafür ist Vers 6. Jesus Christus ist für alle gestorben, für alle beten. Gott will, dass alle gerettet werden. Christus ist für alle gestorben. Das ist das Ziel. Es ist erschienen, schreibt Paulus hier, in Vers 11, die Gnade Gottes allen Menschen. Und dann geht's weiter und sie nimmt uns in Zucht. Diese Gnade, die macht was. Diese Gnade Gottes geht ran an den Menschen. Sie wendet sich an unser Herz. Diese Gnade fordert Einlass. Diese Gnade zielt auf Veränderung. Diese Gnade will unser Herz umfassen und erwärmen und bewegen und verändern und prägen und ganz getrost machen. Persönlich fordert Jesus Einlass und er fragt dich, willst du der König deines Herzens selber sein? Oder soll das Geld der König deines Herzens sein? Oder deine Ehre die Königin deines Herzens sein? Oder soll Jesus der König deines Herzens sein? Nun müssen wir wissen, dass Paulus diesen Brief, diesen Titusbrief an Leute schreibt, die waren Christen geworden. Die meisten von denen, das steht in Vers 3, die waren schon zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das heißt, diese Menschen hatten ihr Herz bereits für die Gnade geöffnet. Bei diesen Menschen war der Herzensadvent bereits geschehen. Die hatten gesagt, ja Herr, du sollst mein König sein, ich brauche dich und deine Vergebung. Und wissen Sie, dieser Begriff mit dem Herzensadvent, der ist von den alten Christen, finde ich, sehr gut gewählt worden. Denn was ist das Herz? Das Herz ist nach biblischem Verständnis die Schaltzentrale unserer Persönlichkeit. Das ist das Herz. Das Herz ist unser Zentrum im Inneren. Und ein Christ ist ein Mensch, der die Schaltzentrale seines Lebens unter die Herrschaft des Königs Jesus gestellt hat. Das ist ein Christ, der gesagt hat, Herr, ziehe bei mir ein und sei du der Herr und bestimme du fortan in meinem ganzen Leben. Das ist ein Christ. Und dieser Mensch, der Christus so aufnimmt, der sich so an ihn klammert, der wird befreit von seiner Gottlosigkeit, von seiner Anomia, von der Vers 14 redet. Das ist ein Christ. Und das ist die große Frage, die sich jeder stellen muss. Ist in deinem Leben dieser Herzensadvent passiert? Haben Sie diesen Augenblick, vielleicht war es ein Augenblick, vielleicht war es eine längere Entwicklung, die sich über mehrere Wochen oder Jahre hinwegzog. Aber die Frage ist, ist das in Ihrem Leben passiert? Dass Christus, der König der Welt, der einmal in Macht und Größe und Herrlichkeit wiederkommen wird, dass er Einzug gehalten hat in deinem Herzen. Dass Sie sagen können, ja, ich ehre Jesus, ich gehöre ihm. Und er soll mein ganzes Leben bestimmen für Zeit und Ewigkeit. Schauen Sie, was Paulus hier in Vers 12 schreibt. In Vers 11 sagt er, die Gnade ist erschienen allen Menschen. Aber in Vers 12 sagt er uns. Und dann könnte man übersetzen, nachdem wir der Gottlosigkeit abgesagt haben oder nachdem wir zum Glauben gekommen sind, etwas frei übersetzt. Uns knöpft sie sich jetzt besonders vor, diese Gnade. Und erzieht uns, damit wir besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in dieser Welt. Und in Vers 14 nochmal, er reinigt uns für sich selbst. Als ein auserlesenes Volk, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Und daran sehen wir ein letztes. Wo Jesus Christus einen Menschen mit seiner Gnade erfasst, wo Jesus Christus Herzensadvent feiert in ihrem Leben, da sorgt er erstmal dafür, dass sie gerettet werden, dass sie in der zukünftigen Welt auf der richtigen Seite ankommen, dass sie im Himmel bei Gott landen, dass Gott ihr Vater ist, dass sie unter seinem Schutz schon in dieser Welt leben können. Das ist das eine, wofür er sorgt. Aber hier in Vers 12 und Vers 14 wird deutlich, diese Gnade macht noch mehr mit ihrem Leben. Sie fängt nämlich an, sie zu erziehen. Das steht in Vers 12. Sie sorgt dafür, dass dieser Mensch, der gerettet ist, in der jetzigen Welt, in dieser Welt, schreibt Vers 12, erzogen wird, nach Gottes Willen zu leben. Und das ist eine gute Testfrage, die wir uns stellen können. Bin ich bereit, mich von Jesus so erziehen zu lassen? Das ist das Kennzeichen eines Christen, dass er ein Jünger von Jesus wird. Dass er nicht sagt, okay, ich bin froh, dass ich meine Sünde los bin und mir um die Frage von Himmel und Hölle keine Sorgen mehr machen muss, aber ansonsten genieße ich nun diese neue Freiheit, um meine Pläne und meine Konzeption zu verwirklichen. Und irgendwo im Hintergrund ist dann noch Jesus. Und am Sonntag hole ich ihn auch mal hervor und da wird mir das auch besonders bewusst. Aber ansonsten soll er mich bitte nicht allzu sehr in meinem Leben stören. Das ist kein Jünger. Ein Jünger ist einer, der in einer lebenslangen Schule von Jesus steht, der geprägt wird durch sein Wort. Ein Christ, dessen Hauptziel darin besteht, ein möglichst selbstbestimmtes, bequemes Leben zu haben, ist ein Widerspruch in sich selbst. Ist ein Widerspruch in sich selbst. Schauen Sie, wo der Herzensadvent einmal passiert ist, da ist immer Advent. Da kommt dieses Herz im besten Sinne des Wortes nicht mehr zur Ruhe, weil Jesus jetzt an uns arbeitet, weil er ein heilsamer Unruhestifter ist, der uns erzieht, der uns abschleift, der uns verändert, der an uns arbeitet, aber der uns auch mit einem kostbaren Frieden und mit einer Freude und Geborgenheit beschenkt, die uns kein anderer als nur Jesus geben kann. Schauen Sie, wer ein träges, selbstgefälliges Herz behalten will, der soll ja Jesus niemals einlassen. Der soll das Ja sein lassen, Christ zu werden. Aber wenn Jesus Einzug hält, dann wird er aktiv. Dann wird es spannend und bewegt in unserem Leben. Und dann ziehen ein Friede und eine Freude ein, die wir ohne Jesus nie haben können. Das ist, solange wir hier auf dieser Erde sind, nicht ungebrochen, dass das auch klar ist. Derselbe Paulus hat ganz klar geschrieben, wie sehr er manchmal auch noch, nachdem er Christ geworden war, fast an sich selbst verzweifelt wäre, weil er so viel noch in seinem Leben entdecken musste, das dem Willen Gottes nicht entsprach und weil er merkte, wie so diese alten Kräfte seines alten Lebens immer wieder hochkamen und er musste kämpfen dagegen und das war nicht leicht, das war nicht ungebrochen und das ist auch bei uns, wenn wir zu Jesus gehören, nicht ungebrochen. Wir haben nicht immer Sonnenschein. Wir merken nicht immer, dass unser Leben auch geistlich reift. Manchmal denken wir, meine Zeit, was bist du noch für ein müder Christ? Was machst du noch für Kompromisse? Was verschwendest du noch deine Zeit für sinnloses Zeug? Was hältst du dich manchmal auf mit Dingen, die sich überhaupt nicht lohnen, dass man sich damit aufhalten soll? Manchmal erschrecken wir über uns selbst. Und gut so, wenn es so ist. Das ist nicht ungebrochen, solange wir in dieser Welt leben, aber der Herr arbeitet an uns. Und wenn er einmal seine Hand auf dein Leben gelegt hat, dann lässt er dich auch nicht mehr in Ruhe. Und dann verändert er dich Schritt für Schritt nach seinem kostbaren Willen. Und dann geschieht wirklich das, was Paulus hier in Vers 12 und Vers 14 schreibt. Er erzieht uns. Und so können wir dann auch den vierten Advent, diesen Lichtadvent feiern, weil wir wissen, Jesus ist mein Licht und er führt mich durch alle Finsternis sicher zum Ziel. Ich darf Ihnen noch berichten von diesem Mann, den ich kennenlernen durfte vor einigen Jahren in Moskau, als ich dort Vorträge zu halten hatte. Und dann am letzten Tag hatte ich in einem Gottesdienst zu predigen und da saß neben mir ein Mann, der sehr hervorragend Deutsch sprach, ein Chemiker, Professor Serafim. Und es stellte sich heraus, dieser Professor Serafim war der Leiter der Gideon-Arbeit jetzt in Moskau. Und es war interessant, wie er erzählt hat, so kurz bevor der Gottesdienst losging, haben wir noch ein bisschen getuschelt, was man eigentlich nicht machen soll, aber wir hatten nicht viel Zeit. Und da hat er erzählt, wie er 1978 zum ersten Mal, und zwar ausgerechnet in Deutschland, mit der Bibel in Berührung kam. Als junger Wissenschaftler. Er sagt, sie waren in einem Hotel in Kassel, 10 Wissenschaftler und 10 Geheimdienstleute, die auf die Wissenschaftler aufpassten, dass sie keinen Unfug machten. Und dort in diesem Hotel in Kassel, da fand er eine Gideon-Bibel in seinem Nachttisch und er fing an zu lesen und es rührte ihn an und es bewegte ihn und es ließ ihn nicht mehr los. Aber er wurde noch nicht Christ und dann 8 Jahre später in Italien, in Mailand, stieß er wieder auf eine Gideon-Bibel und wieder las er und Er fand Jesus Christus als seinen Herrn. Und dann hat er sich in Mailand in einer evangelischen Gemeinde taufen lassen und ist dann nach Hause gefahren zu seiner Familie und hat es seiner Mutter erzählt. Und die Mutter war ganz erstaunt, aber auch ganz irritiert. Ihr Vater nämlich, also der Großvater von Professor Seraphim, der war als Christ schweren Verfolgungen ausgesetzt. Und deswegen hatte dessen Tochter, also Seraphims Mutter, von ihrer Bibel den Einband entfernt, dass das nicht so schnell als Bibel zu erkennen war, weil sie einfach Angst hatte, aber weil sie trotzdem die Bibel lesen wollte. Und sie hat gebetet für ihren Sohn. Und dann fand er über den Umweg Kassel, Mailand zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und es geschah Herzensadvent bei ihm. Und er sagte mir noch, wissen Sie, ich habe meinen Vater früh verloren, aber ich habe erfahren, dass ich einen Vater im Himmel habe, den lebendigen Gott. Und dass der sich um mein Leben kümmert. Und dass der mein Leben nun in seinen Händen hat, durch Jesus Christus, der sein König geworden ist. Das ist Herzensadvent. Und so hat dieser König Jesus Christus die Macht, in jede Biografie einzugreifen. Egal, ob sie sowjetischer Chemiker sind oder deutscher Automechaniker, sie sind vor dem Zugriff des Herrn Jesus Christus nirgendwo sicher. Er sucht, er ruft Menschen. Und er will einziehen in ihr Herz, in ihr Leben, um sie auf ewig zu sich zu ziehen. Und so lassen Sie uns das zum Schluss noch einmal festhalten. Wenn wir jetzt in den nächsten Tagen zu Hause unsere Adventskränze immer wieder anzünden, dann wollen wir daran denken, welche tiefe Bedeutung diese Wochen im Advent für uns haben. Der Advent stellt uns in den weiten Horizont der Heilsgeschichte hinein. Der erste Advent blickt zurück auf den Erdenadvent, als Jesus kam. Der zweite Advent blickt voraus auf den Königsadvent, auf den wir zugehen, wenn er wiederkommen wird, in wunderbarer Größe und Herrlichkeit. Der dritte Advent, der zielt mitten hinein in dein Herz. Das ist der Herzensadvent. Und er stellt uns diese Fragen. Hast du diesen Advent schon mal persönlich gefeiert? Hast du Jesus hineingelassen in die Schaltzentrale deines Lebens? Und wenn das so ist, dann schließt sich daran diese Frage an. Lebst du jetzt unter seiner liebevollen Erziehung? Wenn das erste passiert ist, ist das zweite unausweichlich. Wo Jesus Wohnung nimmt, da wird er der Herr im Haus. Wo der König einzieht, da regiert er auch. Das ist doch klar. Und wenn du zu ihm gehörst, dann lebst du jetzt unter seinem Regiment. Und er wird dir helfen, schon in dieser Welt, wie Paulus schreibt, immer mehr nach seinem Willen zu leben. Dass du auch zu denen gehörst, die eifrig sind zu guten Werken. Das sind die letzten Worte hier in diesem Text. Eifrig zu guten Werken. Natürlich sind wir manchmal auch müde. Aber das soll die Grundausrichtung sein, dass wir eifrig sind, dem Herrn zu dienen mit unserem Leben. Und das ist übrigens das Beste, was auch unseren Mitmenschen passieren kann. Ich komme zum Schluss. In dieser Adventszeit, denke ich, wird vielen Menschen eine Sehnsucht bewusst, die sie in sich tragen. Eine Sehnsucht, dass es doch irgendwie anders werden sollte. Und wir bekamen von einer sozialdiakonischen Einrichtung gestern eine Weihnachtskarte. Und da wurde genau diese Sehnsucht so ausgedrückt. Wir wünschen Ihnen fröhlich und gesegnete Weihnachten, ein Fest der Geborgenheit und des Glaubens an Friede und Freundschaft. Lassen Sie Ihre Haustür einen Spalt offen, damit sich Glück und Freude ins Haus schleichen können. Nutzen Sie diese ruhige Zeit, um Kraft für Neues zu schöpfen und Pläne für das neue Jahr zu schmieden. Das ist alles ganz lieb geschrieben und ganz gut gemeint. Man fragt sich nun, woher soll das kommen? Wo sollen da das Glück und die Freude herkommen, denen wir den Spalt unserer Tür öffnen? Wie soll das gehen? Ein Fest der Geborgenheit und des Glaubens an Friede und Freundschaft. Das ist doch gut gemeintes Wortgeklingel, wenn wir nicht wissen, wo es herkommt. Und so geht es vielen Menschen, die wollen gerne. Die machen ja nicht mit Absicht hohle Phrasen, sondern die suchen und fragen. Und Paulus gibt uns die Antwort. Er sagt, du musst nicht länger suchen. Du musst nicht länger suchen, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Amen.